Hallo und herzlich willkommen zu Krasse Links. Mein Name ist Ali Happylife und ich spreche wieder mit Michael Seemann. Hi Michi.
Hi.
Wir haben viel zu besprechen. Du hast den Newsletter Krasse Links 81 geschrieben. Den habe ich auch eingelesen und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kann man den hören, wenn man uns bei Steady mit 5 Euro im Monat unterstützt. Und meine Herren, in der Welt war ganz schön viel los. Und Überraschung, es gibt noch Iran.
Ja, ich weiß nicht, hast du die aktuellsten Meldungen mitbekommen? Weil ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz genau gehört, aber ich habe jetzt irgendwie, die Verhandlungen sind gescheitert jetzt, ne?
Mhm.
Und Donald Trump droht damit, die Blockade des Irans zu blockieren. Also nochmal eine Blockade, um die Blockade zu machen, sodass noch weniger Öl auf den Markt kommen kann. Ist das, habe ich das richtig verstanden jetzt?
Ja, und du schreibst in deinem Newsletter ja auch, also Iran hat im Moment eine Position, die besser ist als vor dem Krieg, aber Trump hat gewonnen, sagt er zumindest.
Ja, ja, sagt er. Und wenn der es sagt, dann ist es ja klar. Es ist, also wir sind auch mittlerweile so, was die Propagandavideos, die da ausgeteilt werden, das ist wirklich so von Nordkorea nicht mehr zu unterscheiden. Also so an dreister Lüge und bullshittiger Hochlobe des großen Führers. Also es ist, wir sind in einem echt weirden Film.
Der Neo-K-Fape ist echt krass.
Ja, genau, also der Neo-K-Fape, der ballert ganz schön stark. Also das ist, also es ist ja auch interessant, ne? Also so eine Inszenierung, die funktioniert dann ja auch nur, wenn sozusagen zwischen Inszenierung und Realität so offensichtliche Lücken klaffen, ja. Mhm. Dann wird ja eigentlich die Notwendigkeit von Drastik, von Bombastik, von noch größerer Rhetorik, noch größerem Bullshit, wird ja einfach immer größer. Du eskalierst das dann immer weiter, um eigentlich von der Realität abzulenken. Und ich meine, und das ist ja das, was wir gesehen haben und was wirklich, ganz ehrlich, ne, das ist so ein Schock, ganz ehrlich, an dem Abend war ich wirklich, ich war wirklich komplett verstört, als Donald Trump das geschrieben hat auf Truth Social. Heute Abend wird eine Zivilisation sterben und sie wird nicht wieder zurückkommen.
Ja. Ja.
Also ich meine, das sind, das waren so Momente einfach, ja, und ich glaube, das ging jetzt irgendwie auch den meisten so, wo ich, der ich jetzt diese Kayfabe-Theorie schon selber schon glaube, ich war mir schon irgendwie sicher, dass das Bullshit ist, aber so richtig kann man sicher nie sein, ja?
Ich habe auf Polymarket eine Wette gesehen, ob Trump an Ostern Allah in einem seiner Posts verwenden wird, und die Wahrscheinlichkeit war extrem gering. Stellt sich raus, er hat geschrieben, praise Allah, und
ja.
Jemand ist über Nacht zum Multimillionär geworden, weil the odds against it. Und das ist so, ja, Teil vom Insider-Trading. Mittlerweile passiert es halt out in the open.
Das war wahrscheinlich sein Redenschreiber, sein Tweetschreiber.
Ja.
Er hat das gewettet.
Der Händler von Trump hat das gewettet. Aber
ja, Mann, ohne Scheiße, die machen alle Insider-Trading. Es ist alles egal, was passiert, ob Iran gewinnt oder nicht. Die machen ständig richtig dicke Kohle, ja. Indem sie wirklich einfach diese Insider-Trades überall. Es ist einfach völlig irre. Es ist so, das Gehirn explodiert ein.
Ich hatte gestern auch die Unterhaltung mit einer Freundin, die fragte, glaubst du, Trump wird eine dritte Amtszeit machen? Ich meinte, nee, der ist reich genug geworden in der zweiten, der braucht keine dritte. Und ja, es ist wirklich an Grenzen von Dreistigkeit gekommen, die ich nicht für möglich gehalten habe. Und jetzt, wo sie passieren, nimmt man sie halt so hin.
Ja, es ist ja auch ein langer Weg, wo das dahin eskaliert ist. Ja, man hat ja immer mehr zu akzeptieren gelernt und irgendwie sind wir jetzt eben an einem Punkt, wo einfach alles egal ist, wo einfach wirklich alles egal ist, ja. Und
ich warte noch auf den Heel-Turn.
Ja, aber ich glaube, das ist aber eine Wette, die nicht aufgeht, ja. Also weil du kannst nur, dafür ist Iran ja das beste Beispiel, ja. Du kannst nur immer so tun, als ob alles egal ist, bis es wehtut, ja. Bis du halt irgendwo deine Finger reinsteckst und dann die Falle zuschnappst und dann kommst du da nicht mehr raus, ja. Ja, und das ist jetzt genau die Situation, in der sich Trump und die USA jetzt befinden. Und das ist, jetzt können sie nur noch um sich schlagen. Sie können entweder kapitulieren, und im Endeffekt, das wäre ja eigentlich eine Kapitulation, das war das Interessante, ne? Also nach diesem Tweet kommt eigentlich eine totale Kapitulation von den USA, weil die Iran hat ihren 10-Punkte-Programm da vorgelegt. Das ist halt im Endeffekt also Abzug der Militärbasen, ja, irgendwie Aufhebung aller Sanktionen, Ende des Libanon-Konflikts.
Und das Atomprogramm wird wieder in Stand gesetzt.
Das Atomprogramm wird wieder eingesetzt. Also wirklich so, das, ne, also jetzt umgesetzt, diese 10 Punkte, das ist ja eine Totalkapitulation der USA. Also ja. Eine völlige Kapitulation. Und dass sich Trump das...
You will be tired of winning.
Das meinte, dass das ist eine Gesprächsgrundlage, auf der wir uns einigen können. Also es ist so irre. Ja, es ist so irre. Und das wird dann trotzdem in den Medien so berichtet, ja, Donald Trump hat es geschafft, ein Ceasefire zu erreichen. Immerhin durch
seine
Rhetorik.
Schon wieder ein Krieg beendet. Was für ein Macher.
Ja. Aber ganz ehrlich, aber die Gewalt, ja. aber die ja. Gewalt, die Donald Trump mit diesem Tweet nicht nur dem iranischen Volk als ein Schock oder wie auch immer, sondern eigentlich der ganzen Welt, auch mir, auch dir und jedem Einzelnen von uns. Das ist eine Form von Gewalt, die er uns antut.
Wir beide saßen im Spreebogenpark und wir haben über Atomwaffen geredet. Und hätte Trump Iran nuken wollen, und er hätte es nicht mit den Interkontinentalraketen gemacht, dann wären es die Atomwaffen der Amerikaner, die gerade auf deutschem Boden lagern, die von hier aus losgeflogen wären, um in Iran abgeworfen zu werden.
Oh, ja, das wird bestimmt gut ausgehen.
Und ich habe die Lage der Nation gehört, wo sie sich echt in eine Brezel geknotet haben, um irgendwie zu erklären, ja, also völkerrechtlich ist das, dass Rammstein benutzt wird für den Iran-Angriff und die Iran-Spezialoperation ist ja auch hoch umstritten, aber die Straße von Hormus ist ja wirklich sehr wichtig für uns. Aber man könnte sagen, unter gewissen Umständen wäre es möglicherweise völkerrechtswidrig. Wo ich mir gedacht habe, sag doch einfach, er ist ein Kriegsverbrecher. So, was soll denn passieren?
Ja, es ist echt so krass, wie alle so auf Eggshells laufen und sich da irgendwie einschüchtern lassen von diesem Hampelmann. Also das ist, ich glaube, man sieht das ja an Merz, ne? Merz ist, und ich habe das immer mal wieder gesagt, Merz ist ja wirklich der schlimmste Kanzler, der uns in dieser Situation passieren könnte, ja?
Findest du, BlackRock regiert dich nicht gut?
Ja, das ist der Punkt. Also nicht nur BlackRock, sondern das Problem ist halt auch, dass er einfach dieser Prototyp eines Konservativen ist, der im 20. Jahrhundert stecken geblieben ist. Einfach komplett stecken geblieben ist.
Merz saß beruflich im Parlament, als die Mauer noch stand. Also ja, um genau. Das mal einzuordnen, der war 88 schon Politiker.
Genau, und aber da seitdem hat er sich nicht entwickelt. Er ist dann ja auch aus der Politik raus in den 90ern, dann halt eben bei BlackRock untergekommen als Aufsichtsrat und ja, ich glaube, man muss halt verstehen, dass die CDU halt weniger mehr als so eine Partei funktioniert, wo man einen Parteiwillen organisiert und dann irgendwie durchsetzt, sondern die CDU ist jetzt mehr wie so eine Plattform. Aha. Das ist so ein bisschen wie bei den Republikanern auch schon jetzt seit längerer Zeit. Das ist so eine Plattform, auf der da sozusagen Politentrepreneure sozusagen mit ihrem Sponsorship von bestimmten Industrien unterwegs sind. Und das ist auch der Grund, warum Merz jetzt trotz allem Reiche nicht feuern wird, weil die sind im selben Business im Endeffekt, ja. Und die sind sozusagen nur für unterschiedliche Industrien. Aber eben Anschluss.
Ich verstehe auch die Aufregung gerade gar nicht. Also sie macht ja seine Politik, sie bekommt den Shitstorm. Warum sollte er sie jetzt rauswerfen?
Ja, du musst das halt aus der Perspektive der Industrien sehen, ne? Also Merz als Kanzler war insofern wirklich ein großer Schachzug, weil BlackRock ist ja als Indexfonds sozusagen an allen Industrien dran. Ne? Also die sind sozusagen, die haben überall ihre Abhängigkeiten in alle Industrien. Das heißt, sogar divergierende Interessen werden sich im Portfolio wieder ausgleichen. Ja? Das heißt mit anderen Worten, das BlackRock Kanzleramt ist das Clearinghouse der Industrieinteressen in Deutschland.
Um das mal konkret zu machen, ob du Android oder iOS verwendest, ist egal. BlackRock besitzt von beidem so viele Anteile, dass sie dran profitiert. Also der Umstand, dass du ein Telefon besitzt, macht, dass BlackRock mehr Geld verdient.
Genau, also es ist eigentlich sozusagen nur ein Bias hin zu pro-kapitalistisch, pro-kapitalistische Gewinne, pro-Aktien Aufwertung. Und das heißt also mit anderen Worten, das ist halt ein idealer Clearinghouse, ne? Also sozusagen das Kanzleramt als BlackRock Clearinghouse der Industrieinteressen. Und das heißt, die Reiche hat dann sozusagen ihre Leute, die da hinter ihr stehen, und mit denen will er sich auch gar nicht anlegen. Das ist überhaupt nicht sein Job, ja, sich dann auch noch mit irgendwelchen divergierenden Interessen anzulegen. Deswegen sieht er überhaupt nicht ein, warum er sie feuern soll. Also da ist alles aligned.
Ich würde gerne auf einen Begriff zurückkommen, den du deinem Newsletter geschrieben hast. Wir haben ja hier zur Eröffnung schon von Kayfabe geredet und in deinem Newsletter sagst du, Neo-Kayfabe ist eigentlich besser. Was ist der Unterschied und warum verwendest du Neo-Kayfabe als Begriff?
Also ich habe jetzt eigentlich gar nicht Neo-Kayfabe selber übernommen. Ich habe weiter Kayfabe genommen, weil ich dachte irgendwie, warum muss man das jetzt noch komplizieren? Genau, in den 80er Jahren gab es eben einen Umbruch dahingehend, dass dieser neue Manager das dann übernommen hatte, nachdem es eigentlich schon relativ runtergewirtschaftet wurde.
Vince McMahon.
Die ganze Vince McMahon, genau, so hieß der. Und der hat das Ganze so ein bisschen, ich sag mal so, der hat einfach mal den Druck erhöht, der hat das Feuer erhöht, der hat irgendwie die Stakes erhöht, ja, und dann wurden die Behauptungen immer dramatischer und die Konflikte immer dramatischer und es wurden dann auch persönliche Konflikte mit reingezogen und die Grenze zwischen Kayfabe und Realität immer wieder auch durchbrochen und inszeniert und instrumentalisiert bis zum Erbrechen. So dass halt so das Ganze zu diesem Megaspektakel wurde dann in den 90ern, dass man dann jetzt so, mit dem wir es jetzt so heutzutage verbinden. Aber das wurde dann eben sozusagen auch als Abgrenzung zu diesem eigentlich fast eher, ja, fast unschuldigen, wir bauen uns hier unsere Realität, um uns hier eine gemeinsame Show zu ermöglichen. Da wurde es dann halt auch schon so instrumentalisiert und auch für politische Zwecke eingesetzt. Und das heißt also mit anderen Worten, Neo-Kayfabe ist in gewisser Hinsicht Kayfabe als Waffe. Und wenn man genau hinsehen will, dann kann man natürlich sagen, was Donald Trump dort macht, ist halt Neo-Kayfabe. Weil er eben diese extreme, auch emotionale Waffe um sich wedelt.
Es sind ja auch beim Kayfabe ist wichtig, dass ab den 80er Jahren wurden so Bits of Reality mit reingezogen. Also wenn ein anderer Wrestler gerade das Problem hatte, dass er ein suchtkrankes Kind hat, das schlecht in der Schule ist, dann war das bis dahin immer ein komplettes Tabu und man hat nur mit der Bühnenpersönlichkeit geredet. Und ab Vince McMahon hat man dann sowas auch mit reingestreut und dann in Monologen im Ring mit ausgeteilt. Und auf einmal wurde es ernster und das beschreibst du ja auch sehr schön in deinem Newsletter. Diese Bits of Reality, die mit reingemischt wurden, haben dazu geführt, dass die Fans jetzt nicht mehr sagen konnten, das ist ja eh alles Theater, sondern weil einiges echt war, hat man alles als echt mitgenommen.
Ja. Das sind sozusagen so Ankerpunkte, an denen man dann seine Wirklichkeit an der Realität festmachen kann. Auch wenn sie zum großen Teil nur gesponnen sind.
Du verwendest in deinem Newsletter auch wieder den Begriff Taco, Trump always chickens out. Und ich habe in unserem letzten Podcast schon gesagt, ich finde das irgendwie ein komischer Begriff, denn ganz handfest sind in Iran einfach Leute gestorben. Ganz handfest sind in Iran jede Menge Iraner, auch ein paar US-Amerikaner gestorben durch die Realität, dass die Amerikaner da eingefallen sind, sind auch in Dubai Leute gestorben. Also das passiert ja gerade. Und ich finde, Chickens Out wirkt so konsequenzenlos dafür, dass es ja trotzdem Konsequenzen gab.
Ja, das stimmt schon. Aber du musst ja immer, was ich ja auch mit dem Neo-Kayfabe sagen will, ist ja nicht, dass Trump jetzt ausschließlich im Imaginären hantiert. Ah. Er braucht materielle Ereignisse, an denen er sein Neo-Kayfabe andocken kann, an dem sozusagen die Bühne bereiten für sein Neo-Kayfabe. Und das sind materielle, echte Gewalt. Ja, und deswegen wenn ich sage, Trump chickens out, dann meine ich tatsächlich sozusagen die Differenz zwischen Inszenierung und tatsächlichem Ereignis. Und wenn Trump halt so weit geht zu sagen, ich lösche eine Zivilisation aus, dann wird er eben auch genau daran gemessen, an sozusagen der Erwartung, die er versucht zu kreieren. Ja. Und das Ich sage jetzt nicht, dass ich sage ja auch, es ist ja auch keine moralische Praxis, die ich ihm unterstelle. So, ja, es ist ja ein wahnsinnig zynisches Manöver. Es ist im Endeffekt Theater mit Menschenleben. Das ist ekelhaft, aber es war halt klar, dass da nicht durchzieht. Ja, oder sagen wir mal so, ich glaube, jetzt wird vielen klar, dass er nicht durchzieht. Es gab natürlich ganz viele andere Beispiele. Grönland ist ein anderes Beispiel, ja, wo er halt groß getrötet hat. Dann reichte es dann irgendwie ein paar hundert Mann dort draufzusetzen und dann hat er zurückgezogen. Auch andere haben es geschafft, irgendwie Trump da zurechtzusetzen. Und er hat immer eigentlich einen Rückzieher gemacht, sobald er wirklich Widerstand bekommen hat. Und das ist das ja gemeint mit Trump Chickens Out. Ne? Ich sage nicht, dass Trump etwas gegen Gewalt hat oder dass Trump Gewalt vermeidet. Ich sage, dass Trump Kampf vermeidet. Trump will nicht kämpfen. Trump ist nicht bereit, eigene Stakes zu investieren in irgendetwas. Wenn, dann geht etwas reibungslos oder es geht gar nicht.
Und im Schatten des Iran-Kriegs passieren ja gerade noch andere Dinge. Israel hat mehrere Kilometer Libanon eingenommen, sich einverleibt. Und obwohl ich ja oft der von uns beiden bin, der Israels Politik noch irgendwie schönredet, ist falsch, aber ich habe da mehr Verständnis für als du, auch wenn ich viel Unverständnis habe. Bei der aktuellen Libanon-Übernahme stehe ich völlig ratlos da und kann dir nicht sagen, wer das wie mit wem irgendwie rechtfertigen kann.
Es ist wirklich, wirklich irre. Und vor allem, es geht ja nicht nur um die Einnahme, sondern es wird ja auch Beirut bombardiert und es werden einfach wirklich einfach schiitische Siedlungen bombardiert, einfach jegliche Form von schiitischer Präsenz wird eigentlich bombardiert und das ist, das riecht schon wieder nach Genozid, ganz ehrlich.
Ich würde sagen, das, was Trump angekündigt hat, schreibst du ja auch, das ist halt wirklich ein Genozid anzukündigen mit Atomwaffen auf Iran, eine ganze Population, 90 Millionen Menschen werden ausgelöscht. Und ich glaube, da kann dir beim besten Willen niemand sagen, das sei kein Genozid. Also.
Nee. Und vor allem auch so in dieser Ankündigung, das ist definitiv, das ist das Maximum an genozidaler Language, ja. Also so, das ist gar nicht mehr steigerungsfähig. Und das ist so erschreckend, wie er das einfach so, also ich kann wirklich nicht verstehen, wie man so etwas aussprechen kann in der Situation, als amerikanischer Präsident. Und dieser Schock, der in mir ist, noch von diesem Spruch, ganz ehrlich, der wird auch erstmal nicht weggehen. Aber das Problem ist halt tatsächlich, dass es halt auch so weit kommen konnte, weil Genozid jetzt etwas so Normalisiertes ist in unserer Welt geworden. Ja? Und das ist halt das Problem. Und deswegen habe ich Gaza nie als ein isoliertes Phänomen gesehen, sondern ich habe gesehen, okay, das ist jetzt der Maßstab, den wir uns setzen als Westen, ja, als Westen, wohinter wir noch stehen können. Das ist der Maßstab, den wir uns selbst setzen, so. Und wenn wir uns diesen, und wenn dieser Maßstab so hoch, so niedrig gesetzt ist, ja, dann ist so ein Trump halt nicht mehr so weit.
Ja, also es zeigt, wie weit unsere Partner unsere Loyalität herausfordern können. Und als Merz gesagt hat, als Natanz Gotfordo wegen der Urananreicherung bombardiert wurden und Merz gesagt hat, Israel macht da gerade für uns die Drecksarbeit. Also hätte man immer noch von der Drecksarbeit gesprochen, wenn wirklich eine Atomwaffe auf Iran gefeuert worden wäre.
Ja.
Und also es hinterlässt bei mir so ein flaues Gefühl. Hannah Arendt hat mal gesagt, weil es passiert ist, bedeutet es, dass es immer wieder passieren kann. Die Amerikaner haben bereits zweimal Atomwaffen auf Menschen geworfen. Es ist bis heute, denke ich mir, hätte man einfach einen großen Wald in Japan mit der Atombombe weggebombt und danach gesagt, hey, Japan, kapituliert, wir haben noch 100 Stück davon und wir machen alles hier plan und guckt euch den Wald an, ihr könnt es nicht verstecken. Das hätte völlig gereicht als Wirkung. Stattdessen hat man Hiroshima und Nagasaki bombardiert und auch damals war die Begründung, ursprünglich hat man überlegt, Osaka zu bombardieren, aber Theodore Roosevelt war in den Flitterwochen in Osaka und hat gesagt, das ist so schön da. Deswegen hat man das nicht bombardiert.
Oh Gott.
Und auf dem Level entscheiden World Leader, ja, wir löschen jetzt hunderttausende Menschen aus.
Die Aussage stammt von Henry Stimson und bezog sich auf Kyoto. Dort war er in den Flitterwochen, weshalb er es verschonen wollte.
Auf jeden Fall, du hast in deinem Newsletter dich ja nicht nur mit Trump und Iran beschäftigt, sondern du hast noch einen anderen großen Lügner, der outchickend mit dabei, nämlich Sam Altman. Und du hast dich intensiv mit Q-Funktionen und den Brain-Cookies, die uns KI gibt, auseinandergesetzt. Und ich würde gerne beides heute noch thematisieren, denn es hängt ja enorm miteinander zusammen. Und ich habe das eingelesen und ich habe teilweise mir selbst gedacht, das sind ganz schön krasse Worte, die da aus meinem Mund kommen, dass alle Leute um Sam Altman sagen, der ist halt ein pathologischer Lügner und Narzisst.
Ja. Und das ist schon krass.
Du hast da den New Yorker zitiert und mehrere größere Artikel, die sich mit dem Umfeld von OpenAI auseinandersetzen, rund um Sam Altmans gefeuert werden und dann reimbursed werden. Und ich erinnere mich auch, dass Satya Nadella, der Microsoft-CEO, damals auch dazu Sachen gesagt hat. Und jetzt lesen wir halt schwarz auf weiß, ja, die haben zusammen an der Stellungnahme gefeilt und die Worte ausgetauscht.
Ich meine, das war klar, ne? Ich habe mich mit dem Fall vorher schon ein bisschen beschäftigt. Der ist auch irgendwie Teil von einigen Texten, die ich geschrieben habe über das Thema KI, weil das so schön zeigt, eigentlich diese ganze Episode. Ich glaube, das müssen wir für die Leute, die das nicht so im Kopf haben, vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also Sam Altman wird Ende 23, glaube ich, ne, wird er irgendwie gefeuert vom Board. Keiner weiß warum plötzlich so, ne? Irgendwie OpenAI, das erfolgreichste Unternehmen, Startup seit ever. Irgendwie.
Seit der Erfindung des Brots.
Genau, Sam Altman, allseits beliebt, alle wollen ihn als Talkshow-Gast, so der Typ, den alle bewundern, so zack, irgendwie ist er weg, irgendwie vom Board gefeuert. Und dann super die schmallippige Response, warum? Ist er ja, wir haben so das Vertrauen verloren. Und dann wird halt alle glauben, spekulieren, was dahinter sein könnte, also irre Sache so. Und dann irgendwie überraschend, zack, Altman kommt wieder zurück in die Firma, das Board wird gefeiert und was ist passiert? Ja, irgendwie Altman hat ja, das war relativ vorher schon bekannt, hat halt irgendwie halt extrem durchdacht und dezidiert die Gegenoffensive geplant und durchgeführt und das ist richtig krass. Und das wird jetzt halt in diesem Artikel nochmal sehr, sehr genau erzählt, wie halt sozusagen sein eigenes großes Hollywood-Home da irgendwie zu einem War-Room wird, wo dann irgendwie die Anwälte in den Nebenzimmern Tag und Nacht arbeiten und alle am Telefonieren sind und seine ganzen Leute so um ihn rum scharen und er halt wirklich wie so ein Feldherr seine Rückkehr dann organisiert und was er dann halt alles organisiert, also die halt so bestimmte Investoren, die auf seine Seite zieht, die dann drohen, die Investitionen loszulassen, sodass die Mitarbeiter ihre Boni nicht bekommen. Die Mitarbeiter drückt er so in so einen Letter, ein Open Letter, den sie alle unterschreiben, um seine Rückkehr zu fordern, wo dann interessanterweise, und das ist das Irre, wo ich damals gedacht habe, what the fuck, ja, wo dann halt auch Ilya Sutskever, dieser Super-Engineer und Mira Murati, das war die CTO, glaube ich. Und,
das ist ja, ich glaube, es ist Sutskever, aber die Amerikaner sagen immer Sutskever.
Sutskever, ja. Also jedenfalls diese beiden, die eigentlich relativ offensichtlich genau seine Feuerung sozusagen im Hintergrund betrieben haben, die standen jetzt plötzlich auch mit auf dem Brief, dass sie ihn zurückhaben wollten. Das kommt jetzt alles raus, das ist einfach irre.
Es ist aber auch Kayfabe on the Finest. Das liest sich einfach wie das Drehbuch zu seiner richtig bescheuerten, also Staffelfinale. So, Sam Altman läuft in Insomnia in seinem Pyjama durch seinen War Room, hat seine vermutlich für viele hunderttausend Euro hochbezahlten Top-Anwälte da, die Tag und Nacht schauen, können wir die Investoren blackmailen? Und dann sagt er um 6 Uhr abends, hier, ein Negroni. Wir dürfen nicht vergessen, das Ganze auch noch entspannt zu nehmen.
Unsere Realität muss komplett nur von den Coen Brothers verfilmt werden.
Ich habe mir wirklich so oft beim Lesen des aktuellen Newsletters gedacht, das ist ein gutes Drehbuch, aber das kauft dir keiner ab, das ist halt zu bescheuert.
Das ist echt krass. Ja, überall Kayfabe, ne?
Was man hingegen abkauft, um auf das KI-Thema zu kommen, du hast eine Studie vorgestellt, in der man sich, also deswegen sattelt eure Q-Funktion, in der man sich angeschaut hat, wie Probanden arbeiten, denen KI-Assistenten zur Verfügung gestellt werden und wie likely sie sind, dass sie falsche Aussagen der KI übernehmen. Und ich würde sagen, fake it till you make it. Und am Ende reicht fake it. Du musst es nie machen. Das sehen wir hier demonstriert und mit Zahlen untermauert. Also ganz kurz runtergebrochen, in großen, mit vielen Probanden durchgeführten Studien lässt sich sagen, wenn die KI ihr Ergebnis schnell genug und selbstsicher genug vorträgt, akzeptieren es die meisten Leute und die meisten Leute arbeiten mit der KI schlechter als ohne sie.
Ja, vor allem, wenn es halt Fehler gibt und es gibt immer mal wieder Fehler. Und das Interessante ist, dass es auch wirklich an meiner eigenen Wahrnehmung merke. Also wenn ich irgendwelche Sachen mit KI mache, dann versuche ich immer die KI dann noch irgendwie zu fact-checken, aber irgendwann gibt mein Gehirn auf. Also genau wie die sie das hier schreiben, es gibt es irgendwann auf. Und ich habe das auch von Leuten gehört, die so aus dem Vibe-Coding machen, so die der Versuch, das zu wirklich zu nachzuvollziehen, was die KI da macht, da scheitern auch selbst die Besten bei. Also nicht im Sinne von, dass sie das nicht intellektuell verstehen, aber das bricht irgendwann ab. Du kannst das irgendwann nicht mehr, du kannst es irgendwann nicht mehr checken. Und weil es auch irgendwie auch weirde Pfade sind und weil du es auch nicht richtig ernst nehmen kannst, weil es halt eine Maschine geschrieben hat. Und aber gleichzeitig hast du auch nicht den Incentive genug, dann dagegen zu steuern und zu sagen, so, ja, dann darf ich das aber auch nicht verwenden, wenn ich das jetzt nicht gecheckt habe.
Ja.
Weil es zu easy ist, es ist zu verwendbar.
There is no such thing as free lunch. Und das merke ich auch, also beim Programmieren. Am Anfang habe ich noch wirklich minutiös den Code aus der KI nachgelesen, weil ich mir gedacht habe, das ist ja spannend, wie der das macht. Und vielleicht lerne ich da ja selber noch was. Manchmal wundert man sich, wenn Dinge deklariert werden, die einfach ins Nichts laufen. Aber mittlerweile, also wenn es funktioniert, wenn es kompiliert, wird es schon richtig genug sein. Da prüfe ich immer weniger nach. Und das ist ja, also so verlieren wir die Mündigkeit über unsere eigene Arbeit. Und das ist ja ein großes Thema, das du auch aufmachst. KI wird vor allem den Hebel, den wir in der Gesellschaft haben, nämlich unsere Arbeit als Wirkmacht, immer mehr zu einer Herrschaftsfunktion machen und nicht mehr zu einer Bürgerfunktion.
Ja, genau. Das Interessante ist ja auch das hatte ich im anderen Newsletter, diesen Programmierer, der so ein High-Level-Programmierer war und der jetzt meint so, ich verdumme und ich habe überhaupt keine Relation mehr zu den Dingen, die ich herstelle, seitdem er Vibe codet, ja. Und was er da so beschrieben hat, so diese Leere, die er fühlt gegenüber dem Produkt seiner Arbeit, das ist ja exakt das, was Marx beschrieben hat mit der Entfremdung, ja. Und ich glaube, das ist halt wirklich, ich meine, wenn du dir, ich habe ja selber gecodet, ne? Und ich weiß einfach, wie es ist zu coden. Und das Geile am Coden sind ja gerade die Momente, wo du den Fehler findest, wo du, wo das Ding kompiliert, wo du, wo irgendetwas, wo eine Herausforderung geschafft worden ist. Ja, das ist ja wie bei jeder anderen Arbeit, ja, wo eine Herausforderung geschafft wird. Und jede Herausforderung, die besteht halt aus irgendwie Arbeit, die du reinsteckst, die Erwartungen, die du reinsteckst, Emotionen, die du reinsteckst. Arbeit ist ja ein lebendiger Prozess, ja, ist ein Prozess, in dem man investiert, in den sozusagen jeder Arbeitsschritt eine Investition ist auf ein Ergebnis hin. Und wenn das Ergebnis stimmt, wenn der Code kompiliert, wenn das Framework steht, whatever, dann ist das ein echtes Gefühl und eine echte Verbundenheit, die man fühlt mit dem, was man hergestellt hat. Und wenn man das mit KI macht, dann ist das einfach nicht so. Drückst du halt so lange auf die Tasten, bis es irgendwie stimmt.
Also es ist halt wirklich, als jemand, der viel programmiert, das ist mitunter eine echt transformative Erfahrung. Du gehst an ein Problem, bei dem du das Gefühl hast, das ist jetzt ein bisschen zu groß abgebissen, das ist mehr, als ich verarbeiten kann. Und irgendwann um 3 Uhr morgens kommt der Checkmark, es kompiliert, es funktioniert. Und diese Erleichterung, aber auch das Gehirn so sehr da reingedrückt zu haben, die Maschine, mit der man interagiert, mehr verstanden zu haben, all das fällt weg. Also es ist wirklich, als würde man jetzt die Ernährung auf Fastfood umstellen. Es ist leer.
Ja, nee, nicht auf Fast Food, so richtig so durchgequirlt, so, also so richtig Astronauten-Mixernahrung irgendwie.
Ich ernähre mich noch von Big Mac Smoothies. Genau.
Ja, also das ist das. Also, und das ist nicht gesund. Also das ist, man gibt literally das Denken ab. Man gibt literally die eigene Orientierung ab, weil tatsächlich sind diese Skills, und das ist auch, was ganz, ganz viele Leute berichten, die sind nicht einfach da, die hast du nicht einfach so acquired und dann sind die einfach da, sondern die müssen halt auch trainiert werden, die müssen halt sozusagen ständig auch mit neuen Problemen konfrontiert werden, um sich weiter zu schärfen und sich weiterzuentwickeln und diese Chance, also erstmal muss man vielleicht auch erstmal an die jungen Menschen denken, die jetzt sozusagen mit diesen Chatbots aufwachsen und jetzt halt irgendwie, welchen Incentive haben die überhaupt noch programmieren zu lernen, ne? Und sich überhaupt da reinzuarbeiten. Und ich meine, das wird halt, also dieser Pfad, dieser, sag ich mal, wie soll ich sagen, dieser Wissenspfad, der sich dort ausgebildet hat, ja, der wird abgebrochen werden. So, und dann haben wir irgendwann keine Generationen mehr, die noch selber coden können.
Wir machen, also einer der wenigen Programmierer, die ich kenne, der von seinem Dayjob Einkommensmillionär ist, der macht Fortran. Und der macht für Banken uralte Systeme, die seit den 80er Jahren laufen müssen. Und es gibt halt ihn und irgendwie noch drei andere in Europa, die kennen sich alle, die werden ständig irgendwo hingeflogen, um über Nacht was zu retten und bekommen dafür halt wirklich, wirklich viel Geld. Und das liegt daran, das war früher die Programmiersprache schlechthin, um möglichst maschinennah zu arbeiten. Und heute lernt das kaum noch wer, weil wir alle Hochsprachen gelernt haben. Und die nach uns, die lernen ja nicht mal mehr die Hochsprachen. Und ich sehe schon, dass Programmierer jetzt nach einer Phase der Dürre wieder viel gefragter werden, denn die Software ist da, um zu bleiben. Nur die Leute, die sie verstehen, die werden immer weniger.
Ja, das ist auch interessant. Also das ist die Frage, weil du wirst natürlich irgendwann diese KIs auch sozusagen in dein Revisioning irgendwie einnehmen. Das heißt also, dass die neue Version deiner Software halt von KI-Bots gebaut worden ist und die nächste dann wieder und so weiter und so fort. Das heißt also, wer soll das denn noch verstehen? Also selbst wenn du ein toller Coder bist, also da wird es einfach niemanden mehr geben, der irgendwas versteht. Und das ist das Interessante, wenn du jetzt überlegst, okay, es geht irgendwas schief, ja, und whatever das sein kann, wir haben das ja tausendmal erlebt, keine Ahnung, irgendwie bei einem DNS-Server, einem sehr, sehr netzwerkzentralen DNS-Server oder bei irgendeinem Code-Balancer oder irgendwie, wie heißen die, irgendeinen großen Network-Provider, die haben irgendwelche Probleme und das wirkt sich auf das ganze Internet aus, ja. Und jetzt stellen wir uns vor, irgendwie etwas wirklich Ernsthaftes passiert und ganz viele Systeme gehen einfach richtig down. Und jetzt hast du halt diese ganzen Dependencies von diesen ganzen Systemen, die sich aber über die letzten Jahre, Jahrzehnte halt auf eine Art und Weise entwickelt hat, die du keinen Einblick mehr hast, ja. Und die eigentlich gar keiner mehr Einblick hast, weil es eigentlich sozusagen ein Produkt, ein Co-Produkt von zigtausend verschiedenen LM-Instanzen waren, die halt sukzessive immer weiter an diesen Layern gebaut haben. Und es gibt niemanden mehr auf der Welt, der das ganze Ding kickstarten kann. Und das sind so Szenarien, die ich mir baue.
Und ein großes Thema in deinem aktuellen Newsletter ist ja auch, wie die KI-Bubble immer mehr auf leeren Versprechungen aufbaut und deswegen platzen muss. Also es ist nicht die Frage, ob, sondern nur wann. Und du gehst das ja auch durch mit den verschiedenen Hyperscalern, die überall irgendwie Geld reinholen müssen. Ich hatte das im Podcast auch interessant mal erwähnt, dass der Sam Altman hat auf der Veranstaltung im November letzten Jahres, hat er gesagt, sie haben ein Problem, das Bankensystem ist nicht dafür gemacht, die Summen bereitzustellen, die sie ausgeben möchten. Also buchstäblich, in der Überweisung kann man nicht so viele Nullen schreiben, wie Sam Altman an Nvidia schieben möchte. Und wenn du an solche Probleme läufst, dann schreit ja alles nach Wirtschaftskrise.
Ja, und das Geld haben sie sich jetzt dann irgendwie bei Private Equity Firmen geholt und die werden jetzt gerade doppelt gesqueezed, weil die Private Equity Firmen jetzt die letzten Jahre eigentlich damit zugebracht haben, Softwarefirmen zu kaufen. und da halt ihre Renten draus zu extrahieren. Und tatsächlich ist, wenn KI tatsächlich und vor allem das Vibe-Coding irgendeinen Impact hat auf die Welt, dann dass Software plötzlich billig wird und plötzlich reproduzierbar wird und plötzlich nachbaubar wird und so weiter und so fort. Und das heißt also, dass sie eigentlich gerade gesqueezed werden von zwei Seiten. Sie haben sozusagen diesen ganzen Hyperscalern jetzt irgendwie ihren ganzen Kredite für die Datacenter gegeben und auf der anderen Seite sind die tatsächlichen Auswirkungen der KI-Adoption genau gegen die ihre Wetten gerichtet. Mhm. Und das ist eine interessante Situation.
Das machst du auch klar und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Also dieses, sie werden an beiden Enden gesqueezed und auch die Leute, die ihr 401k, also diese amerikanische Rente ist nicht der richtige Begriff, aber die amerikanische Altersvorsorge, die flächendeckend verbreitet ist, dass die mit da rein investiert sind und dass die sich gerade selber das Wasser abgraben, das sie zum Funktionieren brauchen. Das fand ich sehr bemerkenswert.
Was ich allerdings auch echt unterschätze, also nach wie vor unterschätze und immer noch unterschätzt habe, jedenfalls bisher, ist die Fähigkeit von KI-Unternehmen immer wieder Schlagzeilen zu machen. Das ist jetzt nicht im Newsletter drin, weil das ja relativ neu ist, aber irgendwie diese neue Claude Mythos Release, der jetzt zurückgehalten wird, weil der ja schon ganz, ganz viele Zero Days in der Software von ganz vielen Firmen gefunden hat und Anthropic will jetzt erst einmal sozusagen so eine Sicherheitsphase durchgehen, wo dann irgendwie ganzen Firmen jetzt erstmal Zugang bekommen und Tokens bekommen, irgendwie so Tokens gesponsert bekommen, auch noch ganz lustig, also Tokens gesponsert bekommen, mit denen sie sozusagen mit Hilfe von Claude jetzt ihre eigenen Vulnerabilities irgendwie fixen können.
Und vor allem, was ja auch wieder so irre ist, weil am Ende des Tages die Leute, die Firmen, die jetzt sich selbst nochmal abprüfen dürfen, die laden ja ihren ganzen Source-Code dabei auch zu Claude hoch.
Ja, yeah, geil. Ja, es ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation.
Aber diese Maschine, die dieses Raunen erzeugt, also Leute, die nichts mit Software zu tun haben, aus meinem privaten Umfeld haben mich gefragt, kannst du im Podcast mal über Mythos reden? Stimmt das? Ist das so groß? Und ich habe in den letzten Jahren mir angewöhnt zu sagen, egal, wer dir erzählt, dass es groß ist, in der Regel Bullshit. Also weder Bitcoin noch KI waren wirklich disruptive Technologien, die unser Leben umgestaltet haben. Wir müssen halt lernen, mit ihnen zu leben, aber wir leben nicht durch sie oder wegen ihnen. Und
also ich würde sagen, KI hat noch gar nicht angefangen, unser Leben umzustalten. Das wird schon echt passieren. Das wird nicht schön.
Ja, das ist ja die Frage, die ich im Moment, wenn ich mit Bundespolitikern von der SPD rede, immer wieder stelle. Wie sichern wir ab, dass die Means of Production nicht von den KI-Firmen aufgeslurpt werden?
Ja.
Und um hier nochmal zum Mythos zu kommen, das wird groß und das scheint effizient zu sein und das wird relevant werden, aber dieses Graune von wegen keine Software ist sicher. Es haben ja Leute aus der AI-Bubble sich auch schon hingestellt und gesagt, kauft jetzt Festplatten, nehmt alles aus den Clouds, denn alle Clouds werden zeitnah gehackt. Es war sogar Thema bei Joe Rogan. Also es ist komplett im Mainstream angekommen, dass Claude Mythos jetzt schaffen würde, alle Sicherheitsmechanismen kaputt zu spielen. Und das ist halt Quatsch.
Ja, jedenfalls nicht so einfach. Aber was jetzt stimmt, ne, also was daran stimmt, ist, dass es einen wachsenden, wie soll ich sagen, Threat Vector gibt durch Large Language Models, die tatsächlich besser werden darin, zum Beispiel irgendwelche Sicherheitslücken zu finden. Aber eigentlich nicht Zero Days normalerweise, sondern tatsächlich einfach bekannte Sicherheitslücken, was halt schon schlimm genug und wahrscheinlich das schlimmere Ding ist, weil du damit sozusagen das Abchecken von Systemen automatisieren kannst. Und das heißt also mit anderen Worten, du kannst sozusagen Agenten daran setzen, irgendwie durchs Internet zu gehen und halt einfach auf bestimmte Sicherheitslücken einfach zu testen und dann halt einen Bericht darüber zu schreiben und dir zurückzusenden.
Und vor allem privatwirtschaftlich ist das extrem teuer, aber also wenn das Militär überlegt, kaufen wir einen neuen Kampfjet oder kloppen wir einfach mal gegen jedes Open-Source-Projekt der Welt, das kostet ungefähr das Gleiche.
Ja, genau, das ist immer noch relativ billig und auch zum Beispiel die ganzen Bemühungen jetzt mit Bots auch die Open-Source-Szene zu unterwandern im Sinne davon, dass dann halt Leute sich als Maintainer etablieren über die dann sozusagen Code dann eingeführt werden kann in jegliche Form von Software. Also da ist eine ganze Menge unterwegs und ich habe da ganz, ganz viele Bedenken, aber jetzt irgendwie ein Claude, der jetzt alle Clouds hackt, ist jetzt nicht dabei. Also es mag sein, dass Claude nochmal eine Stufe besser ist als das, was bisher sozusagen dabei ist, aber dass mit KI versucht wird, Sicherheitslücken zu finden, ist jetzt nichts total Neues. Und das ist auch schon vorher ein Threat-Vektor gewesen. Und das ist ein wachsender Threat-Vektor und einer, um den man sich wirklich Sorgen machen muss, aber der keinen Value bringt an sich, außer vielleicht ein bisschen Ransom. Ne?
Thema kein Value und wie das Valley das mit dem Raunen die ganze Zeit schafft. Die Tagesschau hat berichtet, dass Sora abgestellt wurde, wo ich mir gedacht habe, sind wir wirklich da angekommen, dass mittlerweile das Einstellen von einem KI-Tool Nachrichtenwert hat?
Ja, also es ist ja auch schon relativ, ich finde, ein krasser Schritt. Ich meine, sie wurden ja gerade erst wieder mit richtig viel Kapital ausgestattet. Ich glaube 120 Milliarden, das ist einfach so irre. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt wirklich irgendwie zahlungsunfähig sind. Es sei denn, das ist nur eine Spielsumme und sie können das Geld gar nicht richtig abrufen. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube tatsächlich, dass ihnen zu teuer wurde. Also Zora, das Verfahren dahinter ist einfach so unfassbar ressourcenschlürfend, dass, glaube ich, kein einziger Use Case, der irgendwie sinnvoll ist, sich als Produkt eignen würde, würde man ihn mit Geld bezahlen müssen.
Und da kommen wir ja auch wieder auf den Bereich Grenzkosten und wieder mal Karl Marx. Die ganze Arbeitswelt und ihre Produktivität und der komplette Bereich, den KI aufschlürfen könnte, schafft der es, genug Profit abzuwerfen, dass es überhaupt rentabel ist, diese Hyperscaler zu betreiben?
Ja, das ist die große Wette, ne? Also ich meine, ich glaube ja nicht, dass Arbeit an sich in seiner gesamten Relevanz und Notwendigkeit, wie er für den kapitalistischen Prozess notwendig ist, automatisierbar ist. Das glaube ich nicht. Vor allem nicht mit LLMs. Vielleicht wird irgendwann irgendwelche anderen Verfahren kommen, dann mich auch nochmal eines Besseren belehren. Aber nicht LLMs. In ihrer ganzen Struktur können sie das nicht. Sie können immer nur bekannte Pfade finden und wenn halt ein bekannter Pfad in einem bekannten System nur noch nicht einmal probiert worden ist, aber eigentlich bekannt ist, dann können sie den auch finden und damit auch Zero Days zum Beispiel, ja. Und das heißt aber nicht, dass sie halt kreativ sind, dass sie tatsächlich sich neue Angriffsvektoren überlegen können, dass sie wirklich sich in Systeme reindenken können, wie das Menschen können, dass sie wirklich Pfade in der Infrastruktur finden können, die materiell ist und eben nicht einfach nur ein Hirngespinst. Und das heißt mit anderen Worten, dieser Zusatz an Kreativität, Kreativität nicht als sozusagen eine individuelle Ressource, sondern als ein Verbundensein mit der Welt, als ein sich auskennen, als eine tatsächliche Orientierung in den materiellen Pfaden der Realität. Ja, dass diese Inputs in der Kombination mit der eigenen Intelligenz oder wie man es das nennen möchte, dass diese Inputs, die kann das LLM halt einfach nicht providen. Und das ist eigentlich für jegliche Tätigkeit, nicht nur für das Hacken, sondern für jegliche Tätigkeit ist das am Ende das Entscheidende, dass du sozusagen den Eindruck aus der Welt immer mit reinnimmst, immer mit integrierst in den Arbeitsprozess, in dem, was du tust, in dem, woran du denkst, in dem, was du sagen willst und so weiter und so fort. Und all das haben LLMs.
Auf die Gefahr hin, dass das jetzt hier sehr umfangreich wird, aber wir reden ja viel über den relationalen Materialismus und ich frage mich viel, wie der Schaffungsprozess von LLMs und ihre Wertschöpfungskette, die es ja ohne Zweifel gibt, nur die im Moment ein ziemlich negatives Business ist, wenn man sich anschaut, wie teuer sie sind, da reingehört. Denn am Ende des Tages befürchte ich, dass es, also rein materialistisch gedacht, sind LLMs im Moment ja eine Negativwette. Also es ist eine Wette auf die Zukunft, aber sie ist noch nicht aufgegangen. Im Moment haben wir noch die ganzen Upfront-Investitionen. Wir sind noch weit weg davon, Break-Even oder gar positiv daraus zu gehen. Und ich befürchte, dass dieser Punkt nicht kommen kann. Also dass wir nicht an den Punkt kommen, wo KI jetzt tatsächlich Mehrwert generiert, sondern einfach nur die ganze Zeit Wert umverteilt.
Das ist ja die Sache, ne? Das ist die Frage, was ist eigentlich wert, ne? Und das ist ja auch eine Sache, die ich versuche in der relationalen im relationalen Materialismus oder politischen Ökonomie der Abhängigkeiten / Fahrtgelegenheiten versuche zu beantworten. Und ich komme dann aber tatsächlich auf so eine subjektive Werttheorie, ne? Also wo halt Wert eigentlich genau dann da sozusagen erschaffen wird. Oder sagen wir mal Nutzen, ja, gehen wir erstmal von Nutzen aus, Aha. Das ist vielleicht das Bessere, ja, das, was sozusagen Marx dann als Gebrauchswert nennt. Dieser Gebrauchswert oder der Nutzen, der entsteht ja immer nur im Moment der Nutzung, ne? Oder immer, wenn etwas gelingt, wenn eine Nutzung gelingt, Aha. Lass uns das so formulieren, ja, dann entsteht Nutzen. Und was heißt das, dass eine Nutzung gelingt? Das heißt, dass eine Pfadgelegenheit genommen wurde, die in einer ganz konkreten Konstellation von Infrastruktur dazu geführt hat, dass ich durch die Nutzung wieder weitere oder andere oder bessere Pfadgelegenheiten bekomme. Ne? Mein typisches Beispiel ist, ich will nicht den Schraubenzieher, sondern ich brauche den Schraubenzieher, um die Waschmaschine zu reparieren und so weiter. Ja?
Die Waschmaschine reparieren, damit ich Wäsche waschen kann, damit ich wieder sauber aus dem Haus kann, damit ich Geld verdienen kann, um den Schraubendreher zu kaufen.
Genau, das heißt also, jeder Nutzen ist sozusagen Teil eines Nutzenpfades, ja, durch den sozusagen, oder man könnte dann eben auch sagen, der Wertpfad. Also Wert ist sozusagen der Pfad des Nutzens, ja. Und wenn man das erstmal so ranbringt, dann kann man natürlich schon sagen, ja klar, haben die Nutzen, also die LLMs, ja, weil ich habe zum Beispiel ein Problem und dann frage ich die LLM. Und dann gibt sie mir Antwort und dann ist mein Problem gelöst. Manchmal. Und das ist ja ein Wert.
Ja, ich würde vielleicht nochmal unterscheiden, denn traditionell ist es so, dass Maschinen Shortcuts in der Wertschöpfung sind. Also in Berlin, in der Friedrichstraße, im Bahnhof, da steht ein Automat, der knotet Brezel. Und das sind sehr leckere Laugenbrezel, aber da muss jetzt kein Mensch seine Hände reintun, um die Brezel zu kneten, sondern die Maschine macht das. Und der shortcuttet, dass jetzt nicht im Hintergrund 20 Leute den ganzen Tag Teigschlingen werfen müssen, damit es mehr Brezeln gibt, sondern eine Maschine läuft. Ich tue Strom rein, ich tue Teig rein, es kommt Brezel raus. Und wir sind es gewohnt, dass Maschinen um uns herum diese Shortcuts ermöglichen. Und jetzt versuchen wir halt gerade die Universal-Brezel-Knetmaschine für alles zu bauen. Also wir als Gesellschaft, genau, die KI entwickelt.
Ja, ja.
Und irgendwie geht das nicht auf.
Ja, weil es unseren eigenen Input sozusagen nicht ernst nimmt. Und das ist das Interessante, was ich dann schon finde, wo Marx mit seiner Arbeitswerttheorie einen Punkt hat, ist, dass, glaube ich, tatsächliche Wertschöpfung im Sinne von eine neue Pfade gehen, ja, oder Pfade wirklich zu verändern, nur durch menschlichen Input funktioniert. Also eine Maschine kann immer nur reproduzieren.
Aha.
Und erst durch die Arbeit kann überhaupt produziert werden. So würde ich das vielleicht so ausdrücken, so allgemein. Man kann natürlich dann immer irgendwie so Grenzfälle sagen, ja gut, guck mal, hier hat aber auch die Maschine einen Pfad entdeckt, den wir noch nicht entdeckt haben. Aber das liegt dann meistens daran, dass es eben, wie gesagt, Pfade sind, die eigentlich schon entdeckt waren, nur noch nicht in diesem Kontext. Ja. Und klar, von diesen Problemen gibt es auch eine Menge. Und ich glaube, von diesen Problemen kann auch LLMs manchmal auf relevante Pfade stoßen. Ja. Aber halt wirklich hinzugehen und zu sagen, ich mache hier einen neuen Fork. Ja, ich gehe jetzt sozusagen in eine Unterscheidung, die wir gemacht haben, um die Welt zu beobachten, gehe ich ein bisschen tiefer und sage, ich mache hier einen Fork, der bisher nicht in der Literatur verzeichnet ist oder nicht in dieser Art und Weise verzeichnet ist und mache da einfach mal einen neuen Pfad raus. Und das ist eigentlich sozusagen, wie wissenschaftliche Revolutionen funktionieren, ist halt tatsächlich, dass auch eine bestimmte Grundannahme, die bisher relevant und unhinterfragbar galt, eben mal auch einfach mal hinterfragt wurde. Mhm. Ja, weil so kommst du halt eigentlich voran. Dass du halt eigentlich erst einmal eine bestimmte Wirklichkeit negierst, um eine andere Realität zu schaffen. Und das heißt also, und das ist etwas, was halt eine LM einfach strukturell nicht kann. Sie kann das einfach nicht. Sie kann nicht widersprechen, sie kann nicht ein Widerstand sein, sie kann nicht insistieren auf, nein, aber guck mal, wenn man das anders denkt. Also das heißt, Wissenschaft und Wissen und Wissensproduktion, das sind soziale Prozesse, ja. Die funktionieren nicht im Individuum, sie funktionieren im Dialog auch manchmal mit Texten, im Dialog mit Versuchsaufbauen, im Dialog mit Charts und Masse und Datenerhebung, aber die funktionieren immer nicht im Kopf. Ja, sie funktioniert immer im Austausch, aber auch im, wie soll ich sagen, auch im Widerstand manchmal. Ja, im Widerstand. Also es gibt diese schöne Formel, ja, der wissenschaftliche Fortschritt entwickelt sich one funeral at a time. Ja,
ja, also, das ist ja tatsächlich, Fortschritt entsteht, indem Menschen mit ihren Überzeugungen aussterben und neue Menschen mit neuen Überzeugungen nachkommen.
Ja, genau. Ja, das ist der Punkt. So, also weil Leute mögen es nicht, von ihrem Wirklichkeitspfad abzulenken. Und das wollte ich eigentlich nochmal sagen, auf Merz nochmal hinbezogen, ja, weil er lebt in diesem 20. Jahrhundert Wirklichkeitspfad, den er halt nie gezwungen war zu verlassen. Und deswegen kann er sich nicht vorstellen, etwas anderes als eine transatlantische Partnerschaft, die durch dick und dünn und Genozid geht, ja. Und
der Bill deswegen, Clinton ist doch einer von uns, verstehe ich jetzt gar nicht.
Und selbst Trump, wo er dann auch vielleicht sogar irgendwie Bauchschmerzen kriegt und an seinen Geschichtsunterricht erinnert wird, ja, lässt ihn daran nicht zweifeln. Und deswegen können wir von ihm nichts erwarten. Also im Gegensatz, also er wird uns da nur weiter mit reinziehen, wenn wir ihn lassen. Sondern wir müssen wirklich sehr, sehr krass Widerstand leisten gegen diese Regierung. Und ja, also das ist das Problem. Also wir haben halt eine Realität, die viele Leute nicht akzeptieren können. Sie können sie nicht akzeptieren, weil sie eben keine Individuen sind, ja, die einfach ihre eigenen Gedanken und Erwartungen haben, sondern weil sie Individuen sind, weil sie Pfade sind, Pfade in einer Infrastruktur, die sie gelernt haben, für normal zu halten, eine Infrastruktur, die ihnen eine bestimmte Geschichte erzählt über sich und die Welt und sich in der Infrastruktur und warum alles so ist und warum die Amerikaner unsere Freunde sind und warum die Iran böse ist und wenn wir Iran nicht komplett zerstören als Zivilisation, dann sind wir halt dran. Ja, also es gibt halt einfach so Logiken im System, die pfadabhängig sozusagen sozusagen da rausspringen und Merz ist ganz, ganz stark auf diesem Pfad.
Ich würde kurz einen Begriff aus der ontologischen Philosophie hier einwerfen, nämlich die Kontingenz. Also in der Welt, in der sich Friedrich Merz bewegt, ist es denkunmöglich, dass Amerika sich verändert und nicht mehr unser Partner ist. Und die Kontingenz geht ja davon aus, dass Dinge um uns herum so sind, weil sie eben so sind. Sie sind in ihrem Sein berechtigt dadurch, dass sie existieren. Und das ist halt etwas, das wir eigentlich an allen Stellen konsistent herausgefordert sehen, aber das man gut verweigern kann. Und ich glaube, das macht auch den Unterschied zwischen progressiven und konservativen Menschen, dass die konservativen Menschen sagen, so wie es ist, ist es richtig, denn sonst wäre es ja nicht so. Und wenn jemand wie du oder ich die ganze Zeit auf Dinge zeigt, die gerade auseinanderbrechen und wegbröseln und dann aber Leute die Entscheidung haben, die sagen, ich wähle den, der sagt, es ist alles so, wie es schon gestern war und das bleibt so, ja, dann kommen wir halt nicht voran.
Also ich finde den Begriff der Kontingenz auch ganz interessant. Also Luhmann nutzt den ja auch und Kontingenz heißt so viel wie es ist so, aber könnte auch anders sein. Ja. Und das ist das Interessante, also es ist so eine Art von Zufall, aber eben nicht Zufall in dem Sinne von beliebig, sondern es ist sozusagen einer von möglichen Pfaden, aber jetzt ist es der.
Genau, es ist ein entropischer Zustand, aber das ist der, den wir gerade beschreiben.
Also nicht entropisch, er ist eben nicht entropisch, er ist pfadabhängig, das ist das Interessante. Ne? Also ich glaube, der Zustand ist ja nicht, dass er anders sein könnte. Also das gute Beispiel, was ich da immer bringe, ist so die QWERTY-Tastatur. Ne? Also dass die Tastaturen so angeordnet sind, wie sie angeordnet sind auf Tastaturen, liegt daran, dass im 19. Jahrhundert, der Typ, der irgendwie die erste relevante Schreibmaschine gemacht hat, halt so lange auf...
Herr Quert, Erfinder der Schreibmaschine.
Genau. Hat so lange auf den Tasten rumgehauen, bis halt diese Hebelarme da drin sich nicht mehr verhakt haben. Hat dann da so daran rumgeschraubt und das war dann halt das Ergebnis, ja. Und wahrscheinlich gibt es für dieses Problem, hätte es wahrscheinlich auch irgendwie 100 andere Lösungen gegeben, ja, mhm. wie die Buchstaben anders gewesen wären, dann wären unsere Buchstaben heute anders, ja. Und unsere Tastaturen heute anders und wir würden es aber auch nicht merken. Das ist halt sozusagen, das ist Kontingenz, ja. Es ist jetzt so, wie es ist, aber es heißt eigentlich nichts. Es könnte auch anders sein. Aber es ist nicht beliebig anders, ne? nicht mhm. entropisch, nicht zufällig, sondern es ist eben fahrtabhängig. Ne? Und ja, und das ist eigentlich die Welt, in der wir leben. Ist, sie wirkt manchmal chaotisch und manchmal zufällig und sie wirkt manchmal strukturiert, aber eigentlich ist sie vor allem fahrtabhängig.
Ein weiser Mann hat mir, als ich 13 war und den Podcast Wir müssen reden hört, erzählt, der Umstand, dass die Apollo-Mission auf den Raketen stattfand, auf denen sie stattfand, lag daran, dass man dafür maximale Breite der Bahnen hatte, also der Züge, mit denen man die Raketenteile transportiert hat für die Fertigung. Und diese Spurbreite kommt daher, wie breit Napoleon standardmäßig die Karrenbreite gemacht hat, nämlich wie breit halt so ein Pferd ist und wie breit man dahinter die Kutsche machen kann. Das heißt, von Napoleons Pferde-Kutschenverordnung haben wir abgeleitet, wie breit der Zug war, der die Teile bringt, der dann die Rakete fertigt. Und deswegen können Raketen nur so und so viel Traglast mit hochnehmen, weil sie nur so und so breit sein können, damit sie noch assembled werden können. Also dieses Pfade greifende Pfade ist schon ein Ding, das überall drin steckt.
Das ist schon ziemlich krass. Wobei manche Leute würden das sogar bis runter auf die römischen Straßen runtergehen, aber das ist historisch nicht wahnsinnig gut haltbar. Andere Leute fangen das lieber bei der Schienenbreite, oder noch deutlicher kann man es eigentlich bei der Schienenbreite sehen, die halt damals in Großbritannien für die erste Eisenbahn dort gemacht wurde, die dann eben in der großen, im Anfang der industriellen Revolution dann halt relativ schnell rüberschwappte in die USA, wo dann halt die privaten Train-Companies dann halt diese Spurbreite wiederum benutzten, allerdings nur im Norden, im Süden hatten sie eine andere, aber da der Norden sozusagen den Bürgerkrieg gewonnen hat, ist jetzt sozusagen die Spurbreite auch in ganz Amerika, aber auch in Europa weit verbreitet, deswegen dann aber auch wiederum Russland sich entschieden hat, ganz bewusst entschieden hat, eine andere Spurbreite einzubauen, weil sie halt immer Angst haben, dass die Europäer...
Damit man nicht mit der Bahn rüberfahren kann, ja.
Genau, dass die Europäer halt einfach ihre Nachschubwege halt so nach Russland reinbringen können.
Und was tatsächlich ein Problem war, als der sowjetische Bruderstaat Nordkorea hat damals von der DDR ausrangierte Züge bekommen, aber weil die Sowjets ihnen das Schienensystem gebaut haben, musste man eigene Gleisbettunterlagen bauen, damit die Züge aus der DDR in Nordkorea fahren können.
Genau, ja. Ja, also ich meine, unser Leben in den Infrastrukturen, wir vergessen manchmal, dass diese Infrastrukturen eine Geschichte haben, dass sie Fahrtabhängigkeiten haben, dass sie Fahrtentscheidungen hatten, dass diese Fahrtentscheidungen auch Konsequenzen haben, bis heute Konsequenzen haben und unsere Leben strukturieren und dass das natürlich auch und für unsere digitalen Infrastrukturen geben. Deswegen ist es nicht egal, welche digitale Infrastruktur ich nutze. Deswegen ist es nicht egal, welchen Abhängigkeiten ich mich einschreibe, welche Systeme ich lerne, welche Pfade ich mir aneigne oder welche nicht, auch im Digitalen. Und das Dritte, was halt auch vergessen wird, auch unser Denken ist pfadabhängig. Es gehört nicht uns, sondern es ist sozusagen, unser Denken ist immer nur am Rande eines riesengroßen semantischen Haufens, der sich über die Jahrtausende angehäuft hat, auf denen wir sitzen. Und die Semantiken, die wir aufgesogen haben mit der Muttermilch, später der Schule, in Büchern und dem Studium, all das sind Brillen, all das sind Frameworks, all das sind Arten und Weisen, auf die Welt zu schauen, die man eben über die Zeit appliziert hat und applizieren kann. Und tatsächlich konnten andere Leute vorher bestimmte Sachen nicht sehen, die wir heute sehen können. Und andersrum können wir heute bestimmte Dinge sehen, die zum Beispiel andere Völker sehen, andere Kulturen gesehen haben. Das heißt also mit anderen Worten, halt auch sozusagen die Kontingenz im Sinne einer Pfadabhängigkeit, der eigenen Perzeption, der eigenen Perspektive, der eigenen, des eigenen kleinen Ausschnitts der Welt zu verstehen und damit halt auch zu verstehen, dass wir eine multiperspektive Welt imaginieren müssen, nicht eine objektive.
Du hattest mich mal auf ein Buch gestoßen von Douglas Hofstetter, Gödel, Escher, Bach. Und das, wofür Kurt Gödel mein Gehirn wirklich nachhaltig beeinflusst hat, das ist Gödels Feststellung davon, dass egal wie sehr wir abstrahieren, in der Art und Weise, wie wir Dinge kommunizieren, sind wir immer in einem System gefangen, aus dem wir nicht raus können. Also wir können uns Symbole ausdenken, wir können eine Zeichensprache entwickeln, um zu kommunizieren, aber wir können uns keine Parallelsprache ausdenken, die ohne die Sprachen um sie herum funktioniert.
Und das ist im Endeffekt auch eine ziemlich strukturähnliche Erkenntnis, auf die Wittgenstein gestoßen ist, ne? Und die ihn selbst auch so ein bisschen sprachlos gemacht hat. Der Punkt ist halt, wir haben mit der Aufklärung jahrhundertelang versucht, die Metaphysik aus unserer Philosophie zu treiben. Ja? Ja. Wir haben immer gesagt, so Metaphysik ist das Böse, Metaphysik ist Bullshit, wir müssen rational bleiben und deswegen müssen wir die Metaphysik wegmachen. Und wenn wir uns von der Metaphysik befreien, ja, wenn wir uns von dem Schleier befreien, dann treten wir aus Platons Höhle heraus und schauen die Ideen. Ja, das ist so ein bisschen so, das ist so das aufklärerische Versprechen auch so ein bisschen immer gewesen. Aber turns out, ohne Metaphysik funktioniert es nicht.
Ja, du brauchst sich seinem eigenen Verstand zu bedienen, stößt an das Problem, dass es nicht dein eigener Verstand ist, sondern du verstehst ja nur wegen der anderen.
Genau, genau. Und das heißt also, du musst halt wirklich verstehen, dass deine Metaphysik sowas wie dein Bios ist. Ja? Also die Grundunterscheidungen, die Grunderzählungen, die Grundbegriffe deines Lebens sozusagen, die dann eben pfadabhängig in der Kultur sich entwickelt haben und die du aber auch Pfadabhängigkeit in deiner Entwicklung innerhalb dieser Kultur adaptiert hast, akkumuliert hast, auch nie gelernt hast zu hinterfragen. Und das heißt jetzt nicht, dass alles Bullshit ist, was du weißt und dass alles nur Matrix ist, obwohl das heißt auch auf so eine Art, ja, aber die Frage ist halt, was ist Bullshit und was ist Wahrnehmung und was ist Realität und was ist Erzählung und so weiter und so fort. Das sind keine klaren Kategorien, jedenfalls nicht aus einer jeweils subjektiven Perspektive, weil das ist einfach schwierig auseinanderzuhalten. Ne? Unsere Erwartungen sind nie unsere, sondern sie sind immer schon sozial, sie sind immer schon eingeübt, sie sind alle immer schon koordiniert, auch an anderen Leuten, an denen wir uns orientieren, denen wir zuhören, Leuten, denen wir nicht zuhören, weil die sind ja so und so und so und so.
Wir sind massiv weil unsere Identität bestimmt ist. Durch unsere Erwartungserwartungen, durch den Möglichkeitsraum für Erwartungen, den wir überhaupt zulassen.
Genau, und die andere zulassen und zulassen würden. Und ich glaube, das Problem ist halt, dass wir jetzt gerade an so einem Punkt sind, wo ganz, ganz viele der Erzählungen, in denen wir gelernt haben zu leben, ne, von der Westen und der Aufklärung und wir sind irgendwie die tollen Europäer und wir bringen die Kultur auf die Welt und wir haben, guck doch, unsere Achievements und wie reich wir sind, ist ja auch eine Funktion von unserem Fleiß und unserer Intelligenz und solche Sachen, ja. Also diese ganzen Erzählungen, wir sehen jetzt gerade sie vor unseren Augen in sich zusammenbrechen und das Empire, das sich darum gebaut hat, ebenfalls, ja. Und das ist sozusagen so ein gleichzeitiger Prozess. Und jetzt kommt es eben genau darauf an, bist du fähig aus der Realität, aus der du lange gelebt hast, bist du fähig, daraus auszusteigen? Bist du fähig, die Realität zu akzeptieren, als die sie ist? Bist du fähig, die Realität zu beschreiben, ohne dass du in eine kognitive Dissonanz verfällst?
Und das ist ja am Ende, ja, das ist, was Herrschaft ausmacht, ist zu entscheiden, wie wir die Realität überhaupt beschreiben können, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben, unsere Missstände zu benennen. Das ist die eigentliche Kontrollfunktion, nach der Leute wie Trump suchen, wenn sie entscheiden, wir haben jetzt Krieg mit Venezuela oder Iran oder Kuba.
Ja, aber eine Strategie ist auch, die Adaption der eigenen Erzählung möglichst günstig zu machen, also wirklich über den Preis zu gehen, ja. Und die günstigste Variante für eine Erzählung ist immer die, wenn du dein Leben nicht ändern musst, ja. Deswegen umarmen diese Rechten auch immer so Klimaleugner und Und diese ganzen Bullshit-Erzählungen, nicht weil sie glaubhaft sind und nicht weil sie irgendwie Sinn machen, sondern weil es den Leuten erlaubt zu sagen, so ja, ich bin jetzt, ich gehöre zu den Guten, da brauche ich ja gar nichts mehr machen, so ja. Und das heißt, das sind eigentlich Entlastungserzählungen, das sind Verdrängungserzählungen. Mhm. Ne? Und diese Verdrängungserzählungen sind der eigentliche Schmierstoff in diesem ganzen Kulturkampf, in dem es eigentlich nur geht, die eigentliche, der eigene Anhängerschaft so bei der Stange zu halten.
An der Stelle möchte ich sagen, danke an unsere Anhängerschaft, die finanziell diesen Podcast unterstützt. Und ich glaube, Michi, bevor wir uns noch heftiger den Kopf in Platons Höhle stoßen, es hat mich sehr gefreut, mit dir über deinen Newsletter zu reden und die Welt mal wieder eine Stunde lang zusammenzutragen. Wir sprechen uns hier zeitnah wieder. Danke und bis bald.
Tschüss.